Ja, hallo und herzlich willkommen zur nun schon dritten Ausgabe von unserem neuen Format, dem Nachschuss. Und natürlich habe ich mir auch für die dritte Ausgabe einen Gast eingeladen, der den einen oder anderen schon bekannt sein dürfte. Aber ich würde mal vorschlagen, unser Gast stellt sich wie immer erstmal selber kurz vor.
Ja, hallo zusammen, hallo Ronny. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Martin Sichting hier. Vielleicht noch bekannt aus Großkirchen, dort 7 Jahre Trainer gewesen und jetzt seit dem Sommer im Trainerteam vom SSC Weißenfels in der Verbandsliga. Hat ja schon die Ehre, dass ich bei dir den Einzelpodcast machen durfte und ab und zu auch mal bei der Spieltagsanalyse einen kleinen Beitrag geben durfte und bin ja sehr happy, dass ich auch hier wieder mit dabei sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne, Martin. Bist ja schon, ich sage immer, Zuhörer und Supporter der ersten Stunde. Dafür erstmal nochmal vielen Dank und vor allem auch für dein Engagement zum Benefizspiel. Ich denke mal, war eine runde Geschichte, oder?
Ja, war mega. Also da, ich meine, man kann das nicht genug loben und hervorheben, was du da auf die Beine gestellt hast. Ich glaube, da gab es auch schon gutes Feedback, auch direkt im Anschluss von mir, von natürlich auch vielen anderen. Das war, glaube ich, für die Region, für den ganzen Kreis war das auf jeden Fall ein mega Highlight für mich persönlich. Eine total tolle Erfahrung mit den ganzen tollen Fußballern, mit den tollen Menschen ja auch zusammen das machen zu dürfen. Ich glaube, das merkt man auch jetzt noch in der Kreisoberliga und auch im Kreis, dass das ja auch so ein bisschen neue Verbindungen geschafft hat. Und das ist es ja am Ende, was wir alle wollen, ja, trotz des Wettkampfes. Am Ende ist Fußball ein Sport, der verbinden soll und deswegen war das eine Riesensache.
Hast du jetzt im Nachgang von dem Benefizspiel noch Kontakte, die du pflegst, die dazugekommen sind, einfach durch dieses Benefizspiel, durch FUBU?
Also durch FUBU auf jeden Fall. Ich glaube, durch das Benefizspiel, jetzt hatte ich den Vorteil, dass ich natürlich einige oder die meisten schon kannte, also die dann, jetzt darf ich sagen, in meinem Team waren. die kannte ich ja zum Glück schon. Bei manchen sage ich zum Glück, bei manchen sage ich leider mit einem zwinkernden Auge, denn ich sag mal so einen Paul Knote, den brauchte ich jetzt nicht unbedingt dreimal als Gegenspieler in einer Saison zu haben. Er möge es mir nachsehen und weiß, wie ich es meine. Ist wirklich so, dass man auch die Menschen auch in einem anderen Auge gesehen hat. Ich muss auch sagen, durch FUBU auch mit Ronny Sieber, mit Steffen Schülert, jetzt wirklich einen enorm guten Austausch, wirklich einen guten Kontakt. Ich glaube auch, sagen zu dürfen, ein ziemlich vertrauensvolles Verhältnis, wo man sich über vieles austauschen kann. Ich glaube, bei uns ist das ja auch dann am Ende so gekommen, dass wir dadurch uns über viele Dinge austauschen und sehr vertrauensvoll miteinander sind. Also ich glaube, so diese Community, das gibt unheimlich viel. Ich bin absolut dankbar dafür und auch jetzt noch wird man tatsächlich werde ich auf das Benefizspiel angesprochen. Selbst von der Verbandsligamannschaft wird dann schon so gesagt, ach Mensch, du warst doch der. Was eine ziemlich coole Sache ist, was glaube ich auch eine coole Sache für die Kreisoberliga ist, dass da so ein bisschen mehr Awareness mit da ist. Also von daher, absolut positiv.
Ja, dann wollen wir natürlich den Haken schlagen und uns natürlich ein bisschen gemeinsam mal durch diesen letzten, ja, wieder sehr, sehr interessanten Spieltag kämpfen. Und wie immer starten wir in der Verbandsliga, wo du ja mittlerweile auch zu Hause bist. Wir starten allerdings heute mal mit dem SV Blau-Weiß Zorbau, die am Freitag 3:2 gegen Eintracht Emselo gewonnen haben und das erst ziemlich spät. Nämlich in der 94. Minute Benedikt Strauchmann mit dem, ja, würde ich sagen, erlösenden Siegtreffer für Zorbau. Ihr habt ja nun selber mit Zorbau schon Bekanntschaft gemacht diese Saison. Was traust du denn Blau-Weiß Zorbau so als gegnerischer Co-Trainer zu diese Saison?
Ich glaube, Zorbau ist eine gestandene, ist eine abgezockte Mannschaft. Das haben wir selber dann auch im Endeffekt am eigenen Leib erfahren. es war ja so ein bisschen ungewiss, wie Zobor in die Saison kommt. Natürlich als Absteiger aus der Oberliga ist man erstmal der Gejagte. Ja, also dann, da ist man schon mal gesetzt als Spitzenmannschaft. Die Frage ist dann immer, ob man die Erwartungen erfüllen kann. Bisher macht Zobor ja sehr gut, haben auch, also jetzt kann man sagen, entweder das Matchglück so auf ihrer Seite hinten raus. Ich glaube, sie haben es schon 2 oder 3 Spiele quasi dann so in den letzten Minuten respektive in der Nachspielzeit gewonnen. Auch am 2. Spieltag im Stadtstadion Weißenfels war das ja, jetzt sage ich mal, leider so, auch wenn ich hier gerade etwas neutral sein sollte. Es ist so, dass sie wirklich gut durch die Saison kommen, haben, glaube ich, nur die eine Niederlage gegen Bernburg oder in Bernburg. Das war ein Spiel in der Woche. Da weiß man auch immer nicht so richtig, wer dann vielleicht auch fehlt. Arbeitsbedingt ist ja trotzdem irgendwie noch Breitensport. Aber ja, sie machen es schon wirklich gut und stehen da jetzt am Ende oben. Haben ja auch gegen Fortuna Magdeburg gewonnen. Das war ja das Spitzenspiel davor, wo ihr, glaube ich, letzte Woche drüber schon gesprochen habt. Also ja, mit Zobor ist zu rechnen als Spitzenteam.
Findest du das auch schon, also was ich so verwunderlich finde, dass da offenbar auch keine großen Anpassungsprobleme gibt, weil der Kader von Zobor hat sich ja schon sehr, sehr extrem verändert. Dazu noch ein neuer Trainer. Ist das ein Zeichen, dass es nicht immer diese Eingespieltheit braucht, sondern dass es eben dann wahrscheinlich einfach auch die Qualität ist, die man sich da in Kader holt, die dann wahrscheinlich auch den Unterschied machen kann?
Ja, Qualität haben sie auf jeden Fall, also wirklich sehr, sehr gute individuelle Spieler, definitiv. Also wer mir da wirklich sehr aufgefallen ist, ist Nikita Bondarenko, der da, glaube ich, wirklich nochmal richtig gut raussticht. Ich glaube aber auch, dass Zobor gerade so ein bisschen von dem Momentum und auch ja, von den positiven Erlebnissen und so ein Stück weit vielleicht auch von dem Matchglück dann hinten raus auch lebt und auch das die Energie mitnehmen kann, wenn man dann irgendwie immer noch so diesen Glauben hat und diese Überzeugung hat, ja, wir können hinten raus immer noch Gegner schlagen. Ich glaube, dass das ja auch so eine neu zusammengewürfelte Truppe dann auch nochmal ja, Energie geben kann und anstacheln kann. Von daher ist es dann, ja, es sind ja viele Faktoren, Qualität, Momentum, dann auch ein Stück weit muss man ja auch sagen, was bisher so die Gegner waren. Ich glaube, da hat Zobor jetzt erst die Spitzenteams, glaube ich, auch noch so mit vor der Brust. Aber bisher, ja, machen sie es gut, haben sich da jetzt wenig Punkte nehmen lassen. Von daher wird sich dann zeigen, sage ich mal so, im Winter, in der Winterpause, wie, wenn dann gegen jeden einmal gespielt wurde, wie dann wirklich die Punkteausbeute ist. Aber bisher läuft es bei Zobor wirklich gut.
Ja, machen wir den Schwenk ein paar Kilometer weiter nach Weißenfels zum SSC. Da gab es ein sehr, sehr interessantes Spiel, nämlich vor 500 Zuschauern beim VfB Merseburg, was man 3-2 auch recht spät, 83. durch, ausgerechnet Philipp Kopp, ausgerechnet sagen wir gleich warum. Tim Kneller hat doppelt getroffen für Merseburg, André Zuzulia mal wieder, Tim Koch, für mich wirklich ein ja, sehr, sehr außergewöhnlicher Spieler, mal sehen, was du dazu sagst. Und eben Philipp Kopp in der 83. mit Traumtor, Dropkick. Ja, wichtiger Sieg für den SSC, oder?
Ja, definitiv. Auch der dritte Sieg in Folge nach Warnau und zu Hause gegen Ammendorf. Wichtig, dann auch die Serie zu starten oder die Serie dann in dem Falle aufrecht zu erhalten. Ein umkämpftes Spiel, glaube ich. Ein Spiel, wo auf beiden Seiten relativ viele Chancen da waren. Jetzt sagt man natürlich zu seiner eigenen Mannschaft, man hat zu viel zugelassen. Andererseits haben wir uns aber auch viele Chancen erarbeitet. Ich glaube, dass auch bei Merseburg auch offensive Qualität absolut da ist. Am Ende kein unverdienter Sieg, also das definitiv nicht. Vielleicht ein Stück weit auch glücklich, dass man dann hinten raus den Lucky Punch macht. Am Ende ist es ja so, dass wir zweimal in Führung gehen. Einmal, glaube ich, so kurz vor der Halbzeit, also 44., 45., machen wir das 1-0. Dann indirekter Freistoß noch für Merseburg, der durch die Mauer geht, noch kurz abgefälscht wird, wo Johannes zwar die Hand dran bekommt, aber den Ball nicht richtig abwehren kann, ist dann das 1-1 mit dem Pausenpfiff. Ja, nachdem man sich denkt, psychologisch wichtig da mit einer Führung in die Pause zu gehen, kassiert man dann noch das 1-1, ist natürlich erstmal ein Dämpfer. Machen dann das 2-1 und auch wieder 2 Minuten später kassieren wir das 2-2. Das war wirklich so ein richtiger Rollercoaster an Emotionen. Also immer, wenn man gerade gedacht hat, okay, man hat das Ruder umgerissen, dann kam Merseburg irgendwie mit einem Tor um die Ecke. Zum Glück für uns war es dann letztlich so, dass das dritte Tor nicht mehr egalisiert werden konnte von Merseburg. Man muss dann auch sagen, nach dem 3-2 hatte Merseburg auch keine Großchance mehr. Also klar, sie haben viele nach vorne geworfen, aber ohne wirkliche Torabschlüsse. Für Philipp freut es uns, glaube ich, ungemein, der reingekommen ist, der da quasi der Matchwinner wurde. Man muss aber auch sagen, das Tor von Tim Koch, also technisch auch wahnsinnig gut gemacht. So ein Dropkick aus 23, 25 Metern flach ins Eck. Also da glaube ich, wenn wir von offensiver Qualität bei Merseburg sprechen, dann können wir definitiv auch mit breiter Brust von offensiver Qualität bei uns sprechen.
Absolut, natürlich. Philipp Kopp, warum besonders? Er ist Vater geworden. Da an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, das Tor kann die Vaterfreude noch mehr beflügeln, denke ich mal.
Ja, absolut. Wir haben danach gesagt, werdet Väter. Das setzt anscheinend Kräfte frei. Mal schauen, wie das dann die Jungs am Ende umsetzen.
Genau. Nochmal vielleicht ein Satz zu Tim Koch. Hat er nun wirklich am Drittliga-Kader beim HFC geschnuppert? Hat sogar Testspiel dort bestritten, war dann über den Weg, Umweg, ich glaube, Luckenwalde und dann Albstadt jetzt zu euch zu kommen. Gekommen. Man sieht da schon natürlich, denke ich mal, dass der Junge davon natürlich auch ein bisschen zehrt, ne?
Ja, also Koch ist, glaube ich, 23 und tritt auf wie ein gestandener Spieler. Hat ja auch schon reichlich Regionalliga-Erfahrung jetzt durch die Stationen in Luckenwalde und Albstadt. Das hilft natürlich. Er ist trotzdem noch ein junger Spieler. Also will Verantwortung übernehmen, macht das auch, geht natürlich auch voran, will vielleicht manchmal den Tick ein bisschen zu viel. Aber das ist gut. Also lieber so und wirklich vorangehen, als sich da zurückzunehmen. Von daher ist schon ein ausgewöhnlicher Spieler, vor allem für die Verbandsliga. Sind wir natürlich auch sehr, sehr froh drum, dass er zu uns gekommen ist, auch gerade mit seinem Bruder zusammen. Ich glaube, die beiden schenken sich auch im Training absolut nichts und bringen dann auch immer eine gute Stimmung rein. Also da ist Wettkampf selbst bei Passformen angesagt. Von daher eine absolute Bereicherung für uns im Weißenfels, definitiv.
Machen wir mal den Bogen noch rum. Gucken wir noch ein bisschen mal nach vorne. Jetzt habt ihr Dessau vor der Brust, die einzigste noch ungeschlagene Mannschaft in der Verbandsliga, aktuell Vierter. Was zudem ein bisschen auffällt, ist, wenn man so mal die nackten Zahlen sich anschaut, dass ihr offensiv so diesen Spitzenmannschaften, was das die geschossenen Tore betrifft, so ein bisschen noch hinterherhängt. Passt ein bisschen zu der Aussage auch aus den Pressekonferenzen letzten Wochen, dass ihr mit der Chancenverwertung nicht ganz zufrieden seid. Was rechnet ihr euch jetzt gegen Dessau zu Hause aus? Was erwartet ihr vom SV Dessau 05?
Ja, das nächste Spitzenspiel. Genau so ist es. Also wie du sagst, Dessau bisher noch ungeschlagen. Es zählt absolut mit zu den Top-Teams. Auch Dessau, glaube ich, hat sich gut verstärkt, hat einen guten, sehr akribischen Coach. Ich glaube insgesamt, dass die Spitze der Verbandsliga ein bisschen näher zusammengerückt ist. Also man hat da wirklich auch mit den Teams, die da jetzt oben stehen, auch noch mit Bitterfeld-Wolfen, die drunter stehen, wirklich, also die jetzt gerade aktuell einen Platz unter uns stehen, einfach nur aufgrund des Torverhältnisses, wirklich viele Mannschaften, die dort oben anklopfen. Dessau gehört absolut dazu, deswegen wird das ja wieder ein absoluter Gradmesser, wird wieder neue Erkenntnisse bringen, wird wieder eine neue Erfahrung für uns sein und hoffentlich können wir da unsere Serie aufrechterhalten, sodass wir die Punkte holen und den Abstand auch nach oben verkürzen, was ja zur Wahrheit auch mit dazu gehört. Du hast jetzt die Chancenbewertung angesprochen. Gegen Halle Amdorf wird es am Ende ja ein enges Spiel, weil wir die vielen, also wirklich vielen Chancen nicht nutzen. Was zur Wahrheit aber auch gehört ist, dass wir bisher wirklich fast alle Top-Teams schon hatten. Also wir haben gegen Warnau in Warnau gespielt und ansonsten wirklich, wenn man sich die Tabelle anschaut, gegen Zobau schon gespielt, gegen Fortuna Magdeburg schon gespielt, gegen Amdorf gespielt, jetzt hatten wir Merseburg, gegen Bernburg, die Achter sind schon gespielt. Da ist eigentlich von der oberen Tabellenhälfte fehlt jetzt eben nur noch Dessau und Bitterfeld-Wolfen, gegen die wir nicht gespielt haben. Und dann, ja, es stand jetzt, kommt danach halt die komplette zweite Hälfte der Verbandsliga. Von daher, ja, muss man das auch immer ein bisschen in Relation setzen. Für uns war es bisher wirklich ganz, ganz viele Topspiele mit natürlich dem Highlight gegen HFC, zwischendrin noch im Pokal. Von daher müssen wir von Woche zu Woche einfach unsere Leistung abrufen, an die 100% kommen und dann sind wir uns sehr sicher, dass wir das Ganze erfolgreich gestalten.
Ja, machen wir den Weg nach unten in die Landesliga. Eine Klasse tiefer, dort gab es auch wieder interessante Geschichten und Spiele zu betrachten. Das erste war der TSV Leuna gegen den 1. FC Zeitz 2:1 am Ende, also wieder eine Niederlage, wenn auch gleich gegen natürlich eine sehr, sehr ambitionierte Leunaer Mannschaft, die ja auch in der Runde bisher sehr, sehr gut performt hat. Ich glaube, so ein Spiel kann man auswärts auch verlieren, auch als 1. FC Zeitz in ja, Topform, sage ich einfach mal. Leuna noch ungeschlagen bis dato. Ja, Martin, wir hatten es letzte Woche schon mal ein bisschen beleuchtet. Mike Kunze, du hast ihn ja nun auch in unseren Formaten schon so ein bisschen erlebt. Hast du auch ein bisschen gestaunt, dass er das so öffentlich machte? Oder siehst du das so ein bisschen als vielleicht auch Wachrütteln im Verein, nochmal alle Sinne schärfen, dass es jetzt wirklich darum geht, da auch künftig vielleicht in der sogenannten Off-Season, also heißt im Winter, Sommer, vielleicht auch als Verein noch ein bisschen mehr zu tun?
Schwierig, das von außen einzuschätzen, muss ich ehrlicherweise sagen. Jetzt kenne ich Mike Kunze nicht persönlich. Natürlich eilt ihm sein Ruf voraus. Also überall, wo er war, war er erfolgreich. Ich glaube, seine Vita spricht absolut für sich. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Wachrütteln war, einfach um nochmal zu zeigen, hey Mensch, das ist ja gerade wirklich extrem wichtig und man dreht nochmal alle Steine um oder man bietet es zumindest an, alle Steine umzudrehen. Ich glaube aber auch von den Gesprächen, die ich so geführt habe mit Leuten, die Zeitz kennen, die Mike Kunze kennen, die wirklich sagen, dass das ja mehr oder weniger eine Katastrophe wäre, wenn Mike Kunze da nicht mehr in Zeitz wäre, weil er eigentlich so ziemlich das Beste ist, was Zeitz passieren konnte. Natürlich, alles ist irgendwo endlich, aber man sollte jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Natürlich von der letzten Saison ausgehend, wo man da ja, knapp den Aufstieg verpasst hat. Am Ende hatte man ja, glaube ich, zwischenzeitlich 9 Punkte Vorsprung und hat es dann leider trotzdem nicht geschafft. Wäre auch ein schönes Spiel gewesen. SSC Weißenfels gegen 1. FC Zeitz, glaube ich. Das hätte auch nochmal einen Charme gehabt. Aber dann ist halt jetzt mal so eine Durststrecke. Ich glaube aber trotzdem, dass gerade Zeitz als Standort und auch quasi so als Leitfigur mit Mike Kunze das Ruder auf jeden Fall umreißen wird und ja, dann ihre Punkte noch holen. Ich gönne es Zeitz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Anlage dort ist gut, die Arbeit, die sie die letzten Jahre leisten, ist gut und natürlich, ja, denkt man dann so ein bisschen auch im Sinne des Burgenlandkreises, dass man dann auch möchte, dass solche Mannschaften dann auch erfolgreich sind.
Ja, in Naumburg gab es auch einen großen Knall letzte Woche. Patrick Hausmann, den du ja auch persönlich erleben konntest im Stammtisch, im allerersten, was mittlerweile knapp über 5000 Klicks hat, wenn mich nicht alles täuscht, wo ich auch sehr stolz bin. Er war da zu Gast und hat dann sein Amt niedergelegt, hat dann auch nochmal eine persönliche Mitteilung auf den Social-Media-Kanälen öffentlich gemacht, wo er nochmal sich bedankt hat bei allen Mitstreitern und so weiter. Ja, jetzt hat er Martin Pastuschek übernommen, war schon mal Trainer, auch gemeinsam mit Matthias Krause, der jetzt sein Co-Trainer ist. Damals noch gleichrangig, das hat, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, so nicht funktioniert. Jetzt in anderer Rolle, Martin Pastuschek, erstes Spiel in der Nachspielzeit, denke ich, das Spiel verloren, 1-2, genau, 90+2, Mustafa Amari. Ja, schade für Martin Pastuschek, den ich sehr, sehr schätze, ein wirklicher Fachmann, auch mein Ausbilder gewesen für meine Lizenz, für meine C-Lizenz. Und ja, also wie bewertest du den SC Naumburg jetzt nach dem Trainerwechsel?
Ich würde gerne noch ein paar Worte Richtung Hausi richten, denn ich habe ihn, wie du schon sagst, also durch den ersten Stammtisch kennengelernt. Von da an waren wir eigentlich regelmäßig im Austausch, haben uns gegenseitig immer das Beste gewünscht, waren dann immer so ein bisschen ja im Austausch, wie so die Ergebnisse sind, wie man manche Dinge sieht. Ich schätze ihn wirklich sehr, habe da auch den allergrößten Respekt immer vor seiner Arbeit gehabt und habe das auch weiterhin, egal was er jetzt macht. Ehrlicherweise hat mich das auch ein bisschen geschockt, muss ich sagen, weil ich glaube, dass Hausi wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit in Naumburg geleistet hat und ich glaube auch wirklich mit sehr, sehr viel Herzblut und Elan da wirklich dabei war. Deswegen, ich habe es ihm persönlich gesagt, aber ja, ich wünsche Hausi nur das Beste und auch, das hat er ja, glaube ich, in seiner Mitteilung dann auch geschrieben, dass er auch dem SC Naumburg nur das Beste wünscht. Ja, jetzt sind neue Leute da am Werk, die müssen natürlich erstmal ja so ein bisschen ihre Idee reinbringen. Es ist ein unglücklicher Auftakt jetzt, aber das jetzt mit einem Spiel oder anhand eines Spiels festzumachen, ist dann auch schwierig. Am Ende nach einer Führung zu Hause ärgerlich, aber kriegen dann das Gegentor, also das 2-1 in Unterzahl. Es ist natürlich, ja, in Unterzahl, wenn man da unten steht, natürlich noch schwieriger. Ich glaube aber trotzdem, das gilt für Zeitz wie auch für Naumburg, dass das gute und wichtige Fußballstandorte sind. Ich drücke die Daumen auch für Naumburg, dass sie sich da halten, dass sie da ihre Punkte sammeln. Und auch ein Stück weit dann auch, das möchte ich die persönliche Note reinbringen, dann vielleicht auch für Hausi ja, die Punkte holen und auch zeigen, dass er das alles auch mit auf den Weg bereitet hat.
Definitiv, auch mir nochmal an Hausi an der Stelle, alles, alles Gute. Ich habe es ja auch persönlich mitgeteilt schon, wir hatten auch mal kurz Kontakt. Und das sind eben auch die Geschichten, die so, ja, so ein Format hier schreiben kann. Ja, in der Landesklasse gab es auch einige Duelle mit Burgenland-Beteiligung. Der SC Weißenfels zweite Mannschaft, wo du sicherlich auch einen Blick hinhaben wirst, gegen Sportring Mücheln 4-1. Das ist durchaus achtungsvoll, denn Mücheln ist keine Laufkundschaft, hat es vielen, vielen Mannschaften, auch Spitzenmannschaften in der Landesklasse, sehr, sehr schwer gemacht. Toni Barnickel mit zwei Toren. Sebastian Patrick und Brian, jetzt sag mir bitte den Namen nochmal, du kannst es so wunderbar aussprechen.
Brian Olajide.
Olajide, genau. Mit dem 4-1. Ja, wie bewertest du denn die zweite Mannschaft, generell die Leistung? Sind holprig in die Saison gekommen letzte Woche. Markus Linewski und auch Ronny Sieber sagen eben, ja, erstmal wieder ankommen in der Landesklasse nach so einer harten Saison in der Landesliga. Wieder anderer Fußball in der Landesklasse. Muss man erstmal wieder annehmen, wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich auch. Das ist eine neue Liga. Es ist natürlich dann gerade mit der Geschichte, wie man abgestiegen ist, mit der Rückrunde, dass man eigentlich vielleicht auch im Kopf hat, dass man in die Landesliga gehört. Was man ja absolut bewiesen hat in der Rückrunde letztes Jahr. Ist es natürlich dann auch, man ist dann der Gejagte, das ist wie Zorbau und der Verbandsliga, die halt aus der Oberliga runtergekommen sind. Man ist erstmal die gejagte Mannschaft und ich glaube, dass dann jedes Team irgendwie nochmal 10-20% mehr Elan und Leidenschaft reinbringen. Von daher muss man sich der Herausforderung stellen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die zweite wirklich ja, ein gutes Team ist, sehr viele richtig gute Spieler hat, auch einige Talente noch mit drin, die vielleicht auch den Sprung mal noch mit in die erste schaffen könnten. Von daher, ja, haben wir als Trainer von der ersten natürlich ein Auge darauf. Ich natürlich auch. Mit Robin Schumann ist jetzt auch ein Spieler mit zurückgekommen wieder in die zweite, der Verletzungssorgen hatte, der aus Groß-Gürschen kommt. Von daher kenne ich ihn recht gut und drücke ihm da auch die Daumen, dass er verletzungsfrei bleibt. Von dem, was ich gehört habe, war es wohl an sich bis zum 2-0 ein recht deutliches Spiel. Gab ja leider auch zwei schwerwiegendere Verletzungen von den Spielern oder von zwei Spielern von Mücheln. Also da, falls Sie den Podcast hören, auch gute Besserung den Spielern. Dann nach dem 2-0, ja, eine Aktion, wo Mücheln, wo wirklich ein sehr starkes Umschaltspiel hat, dann das 2-1 macht. Wir wissen dann alle, wenn das 2-1 fällt, dann kann plötzlich alles wieder passieren. Aber die zweite dann wohl, ja, trotzdem souverän hinten raus und noch mit zwei Toren. Brian, der dann auch noch ein Tor macht, was mich natürlich auch freut, weil der Junge auch ganz viel Potenzial hat und einfach genau solche Erfolgserlebnisse auch braucht.
Ja, definitiv, dafür ist es ja auch da, diese zweite Mannschaft, um da vielleicht auch dem einen oder anderen Spieler die Spielpraxis zu geben und natürlich auch Erfolgserlebnisse. In dem Fall würde ich mal sagen, geglückt, auf jeden Fall aus Sicht des SSC. Das zweite Spiel mit Burgland-Beteiligung, ja, unser Freund Steffen Schülert, der immer fleißig unseren Nachschuss hört und sich jedes Mal freut, wenn es dann auch ein bisschen um Wengelsdorf geht. 7-0 gegen Kickers Gonnatal, deutlicher Erfolg, natürlich gegen den aktuell Tabellenletzten, die noch keinen Punkt geholt haben, aber dennoch muss man erst mal 7 Tore schießen. Und ja, wie bewertest du denn die Saison aktuell von Wengelsdorf? Sicherlich auch, wie ich, mit Höhen und Tiefen, oder?
Ja, ich glaube, in Wengelsdorf hatte man vielleicht sogar auch mit ein bisschen mehr Kontinuität gerechnet oder dafür gearbeitet. Ich glaube, das gab es jetzt auch so ein paar Verletzungsschwierigkeiten. Das ist natürlich dann auf der Ebene, wenn dann so 2-3 Spieler wegbrechen, das ist dann schwer zu kompensieren. Nichtsdestotrotz ist Gonnatal eine Landesklasse-Mannschaft. Ja, die sind nicht für umsonst in der Liga. Ein 7-0 ist ein Statement. Das muss man auch erstmal so über die Bühne bringen und dann auch wirklich ja auch mal so ein Ausrufezeichen auch vielleicht auch für sich selber setzen, um zu sagen, hey, wir sind da, wir können selber auf unsere Stärke setzen und ja, ein Stück weit vielleicht auch der Liga sagen, Mensch, Leute, vergesst uns nicht, auch wenn wir jetzt hier gerade Platz 7 sind, 5 Spiele, 9 Punkte, klar, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen. Das Derby hatten sie ja auch schon gegen Großkopeda. Trotzdem glaube ich, dass Wengelsdorf eine absolut ja, gute Rolle in der Landesklasse spielen wird und man weiß auch nicht, wie es läuft. Vielleicht ist es auch manchmal gut, so ein bisschen aus einer Mittelfeldposition, aus einer Lauerposition dann den Rest der Saison bestreiten zu können. Also ich bin da sehr gespannt. Mein Freund Steffen drücke ich natürlich die Daumen, dass das positiv verläuft. Und falls es Niederlagen gibt, dann weiß er ja, dass er auch immer mal einen Spruch von mir bekommt.
Ja, gute Besserung auch an der Stelle an Bodan Provi, der sich verletzt hat. Und ganz unauffällig hat sich Christoph Belz wieder in die Startelf geschlichen. Der Mann, der eigentlich seine Karriere noch ein bisschen in der zweiten Mannschaft ausklingen lassen wollte, ist nun wieder im Business in der Landesklasse bei Steffen Schülert im Team mit dabei gewesen. Zumindest für das Spiel gegen Konatal.
Nicht, dass Steffen selber noch die Schuhe schnüren muss.
Oh, um Himmels Willen, das wollen wir das sehen? Eigentlich wollen wir es sehen, oder, Martin?
Ja, doch, also da würde ich vielleicht sogar beim SSC ein Spiel verschieben lassen oder so.
Aber er hast ja eine Sache voraus. Du hast immer noch nicht geschafft, mal im Sitzen zu jonglieren. Das hat ja Steffen Schülert in seinem Alter auch voraus, ja.
Das stimmt. Also das wird doch definitiv nachgeholt. Also das machen wir und ich habe auch schon den passenden Spruch für ihn parat. Ich glaube, er wird mich dann mal ganz kurz hassen, aber er wird es dann zu nehmen wissen.
Ganz, ganz sicher bin ich ganz fest davon überzeugt. Ja, der BSC Laucha verliert sein Heimspiel 0-2 gegen Rot-Weiß-Weißenfels. Ja, Rot-Weiß war am Anfang der Saison so ein bisschen eine Wundertüte. Jetzt muss man echt sagen, Justin Krämer und Joao Pires mit den beiden Toren für Rot-Weiß, die sich nun ja so still und heimlich auf Platz 3 wiederfinden. Ja, Rot-Weiß-Weißenfels, Stadtkonkurrent. Ihr habt, glaube ich, auch ein Testspiel in der Vorbereitung gegen Rot-Weiß bestritten. Ja, wie schaut ihr vom SSC zu Rot-Weiß nach oben? Also nach oben im Ort halt, ist halt im Norden von Weißenfels, Rot-Weiß. Wie guckt ihr da hin? Habt ihr auch im Nachwuchs die Spielgemeinschaft in der A-Jugend nach wie vor, wenn ich noch richtig informiert bin?
Ja, das ist richtig, genau. Also ich schaue jetzt ehrlicherweise nicht aus SSC-Sicht zu Rot-Weiß. Ich finde insgesamt, die Landesklasse ist eine unfassbar interessante Liga mit wirklich viel Burgenland-Beteiligung. Auch mit, also gefühlt kann ja jeden Spieltag hier irgendwie ein Derby sein, was es wirklich total interessant macht. Wir hatten das erste Testspiel bei Rot-Weiß. Okay, war eine deutliche Angelegenheit für uns, was aber jetzt Rot-Weiß überhaupt nicht irgendwie runterziehen braucht, weil sie trotzdem, glaube ich, ihren Weg gehen. Wir hatten ja letztes Jahr, war es, glaube ich, auch das, korrigier mich, das Pokalspiel in Großkopeda.
Genau, ja.
Was sie dort gespielt hatten. Genau, da war Großkopeda noch Kreisoberliga. Da fand ich sie auch schon interessant von ihrer Spielweise. Ich glaube, dass sie Fußball spielen wollen, haben auch wirklich ein paar richtig gute Kicker drin, haben sich auch verstärkt mit dem Spieler von Freiburg. Von daher denke ich, ist dass das gar nicht so aus der Luft gegriffen ist, dass das Rot-Weiß da oben mitspielt. Also ich glaube, das wird noch eine sehr interessante Saison, auch so, wenn ich mir das anschaue, Freiburg, SSC 2., Rot-Weiß und dann eben Kelbraun, Braunspetra. Ich glaube, da wird noch ein bisschen Feuer drin sein.
Das denke ich auch auf jeden Fall. Ja, Freiburg nach der Niederlage gegen Rot-Weiß jetzt wieder auf der Erfolgsspur zurückgekehrt sozusagen. 2-0 gegen Sangerhausen 2, was man ja auch erstmal gewinnen muss. Sangerhausen eine sehr, sehr talentierte Mannschaft. Ja, Ronny Sieber natürlich Malam Sambu wieder erfolgreich und auch Steven Krumbolz, der ja auch durchaus im Burgenlandkreis mittlerweile sehr, sehr bekannt ist und sich einen Namen gemacht hat als Goalgetter. Entschuldigung, Frosch im Hals. Ja, aber wie bewertest du generell die Saison in Freiburg? Ich habe sie ja immer so ein bisschen zum Favoriten gemacht. Ich glaube, Ronny hat das nicht so richtig geschmeckt. Aber ich sag mal so, der Transfersommer war sehr, sehr vielversprechend und das bringen sie ja auch im Großen und Ganzen auf den Platz.
Muss auch als Erfolgstrainer damit umgehen können, dass er mal als Favorit genannt wird.
Genau.
Von daher, ich glaube, Ronny macht unfassbar gute Arbeit in Freiburg. Also sukzessive, wirklich klar eine Spielidee erkennbar, sukzessive besser geworden. Wir hatten ja auch mit Großgürschen gegen Freiburg mal getestet. Da hat man auch gesehen, wie er Fußball spielen lassen möchte, dass die Mannschaft auch, glaube ich, komplett hinter ihm steht, dass das Umfeld auch, glaube ich, ein sehr, sehr gutes ist in Freiburg. Also es ist, glaube ich, auch sehr unterstützend. Ja, so wie ich das mitbekomme, auch sehr familiär. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man Erfolg haben möchte, auch als Freiburg in der Landesklasse. Also da gibt es für mich nichts, was jetzt irgendwie dagegen spricht, Freiburg wirklich zu einem Top-Team in der Landesklasse auszurufen. Klar, sie hatten die Niederlage letzte Woche, aber das gehört auch einfach dazu. Also wer denkt, dass man ohne Niederlage durch eine Saison kommt, das ist sowieso so selten, dass es einfach dazugehört. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die richtigen Schlüsse zieht, dass man das Ganze aufarbeitet, dass man auch ja, sachlich und kritisch auch analysiert, auch mit den Spielern, um einfach besser zu werden. Weil es ist eine Erfahrung, mag manchmal so ein kleiner Schritt zurück sein, aber kann langfristig, kann so eine Niederlage auch wirklich mal Kräfte freisetzen und vielleicht auch mal ja, eine Schraube lösen, die da ein bisschen verkantet war. Von daher, Bonnie, mach du weiter so. Glaub an euch. Ich weiß, dass du es machst. Und ich rufe dich jetzt einfach auch mal mit als Favorit mit aus.
Bin ich wenigstens nicht alleine, weißt du?
Ja,
sehr, sehr gut.
Zusammenhalten.
Ja, der SV Groß Grimma tut sich nach wie vor noch ein bisschen schwer mit der Saison nach dem absoluten, ja, der absoluten Pokalüberraschung gegen Titelverteidiger Groß Corbeta. Jetzt die 1-0-Niederlage gegen allerdings auch wieder in dieser Saison ein Spitzenteam Landesklasse, SV Braunschweig-Petra. Die auf Platz 2 stehen, haben aus 5 Spielen 4 gewonnen. Und Groß Grimma, ja, nach 6 Spielen einen Sieg bisher, Platz 12, also der vorletzte Platz aktuell. Ja, Groß Grimma natürlich eigentlich immer eklig zu spielen dort. Also ich habe zwar eine sehr, sehr gute Bilanz mit Baumhausroda gegen Groß Grimma, aber so, wenn man mal die letzten Jahre schaut, also gerne nach Groß Grimma fährt man, glaube ich, nicht, oder?
Ja, wobei ich muss immer wieder sagen, dass die Anlage in Groß Grimma wunderschön ist. Also
super, ja.
So was da hingesetzt wurde. Das Flutlicht ist vielleicht ein bisschen zu schwach, aber ist ja offensichtlich abgenommen. Also so, ich habe sie mir auch angeschaut, auch an einem Freitagabend gegen unsere zweite. Da muss ich dann auch sagen, wenn dann das Flutlicht an ist, dann ist es teilweise echt schwer zu sehen. Aber trotzdem, der Platz ist okay, also ist ordentlich. Das ganze Ambiente dort ist hervorragend, ist wirklich super. Bei Groß Grimma, so wie ich das mitbekomme oder einschätze, hängt es halt wirklich davon ab. Da ist wohl eine relativ große Fluktuation an Spielern, die halt da sind, die dann mal nicht da sind. In dem Pokalspiel gegen Groß Corbeta waren wohl alle wirklich mal da. Da sieht man auch, was sie dann für eine Klasse haben können. Ich hatte jetzt aber mal so die Aufstellung der letzten Wochen mir angeschaut. Da hat dann irgendwie immer jemand gefehlt, den ich so, sage ich mal, als Schlüsselspieler im Kopf hatte. Glaube, dass sie eine recht gute Aufstellung es hatten an dem Wochenende. Gut, am Ende gegen Spitzenteam dann verloren, das passiert. Jetzt weiß ich gar nicht, bin ich nicht gut vorbereitet. Ist es denn wirklich so, dass nur eine Mannschaft aus der Landesklasse da absteigt? Weil im Fußball.de ist wirklich nur der 13. Platz rot markiert.
Ja, so ist es.
Okay, dann ja, ich glaube, dann haben sie trotzdem gute Chancen. Wenn dann eben, wenn man gegen Gonnertal die Spiele zieht, dann auch drin zu bleiben. Ich glaube, die Chance ist dann so groß wie die letzten Jahre nicht, wo es meines Erachtens immer mehr 3 Absteiger oder so gab.
Ja, definitiv.
Von daher ist da, glaube ich, die Chance trotzdem noch da. Man muss natürlich die Spieler beisammen halten. Man muss da auch in dem Umfeld realistisch mit der Situation umgehen und ja, versuchen, positiv zu bleiben.
Ja, und dann gab es noch ein Spiel in Oberröpplingen und da gewinnt Groß Corbeta 5-2. Haben sich anfangs etwas schwer getan, aber ja, dann hat das Kreis-Oberliga-Dream-Team-Duo Nils Thurm und Jonas Schneider mit einem Dreierpack und Nils Thurm mit einem Doppelpack das Ding entschieden in Oberröpplingen vor 120 Zuschauern. Ja, Martin, da sieht man wieder die Qualität von diesem Kreis-Oberliga-Dream-Team der letzten Saison, ne?
Ja, Wahnsinn. Ich habe ja gesagt, mit dem Team könnte man locker Landesklasse spielen. Das zeigt Groß Corbeta jetzt auch eindrucksvoll. Ich glaube, Nils mit dem direkten Freistoß, da hatte ich in den Socials was gesehen.
Genau, ja.
Ich glaube, bei ihm selber, ja, auch wieder schön eingeschweißt, das Ding. Mit meinem Lieblings, ich sag mal, zweitliebsten Stürmer des Kreisoberliga-Dreamteams, dem guten Herrn Schneider, hatte ich den mal ganz kurz gefragt, was da los war. Ich habe es im Ticker verfolgt und dann waren sie im Rückstand. Da dachte ich mir schon, Mensch, gegen Oberröpplingen hätte ich schon gedacht, dass sie das ziehen.
Ja.
Hat mir dann gesagt, dass die zweite Halbzeit dann überzeugend war und dass sie dann ja auch wirklich verdient am Ende das gewonnen haben. Es hätte mich auch ehrlich gewundert, wenn sie das Spiel nicht gewinnen, also ohne da jetzt Oberröpplingen was absprechen zu wollen. Aber ich glaube schon, dass da die Qualität von Kroos Kopeda, trotz dass Paul nicht da war, trotzdem groß ist, dass sie solche Spiele dann in der Landesklasse auch gewinnen. Drücke ich ihnen auch die Daumen, auch da wieder durch das Benefizspiel und auch durch Fubu, dadurch, dass wir auch letztes Jahr mit Groß Gürschen dreimal gegen Groß Kopeda spielen durften, sind da die Verbindung etwas stärker geworden und da schaue ich dann auch gern nochmal hin mit Tim Roth, ja auch ein Spieler, der lange in Gürschen gespielt hat, jetzt auch bei Groß Kopeda. Da habe ich da schon ein Auge mit drauf und drücke auch die Daumen. Was mich dann natürlich immer in den Zwist bringt mit Steffen Schülert, wenn es zum Derby kommt, aber dann versuche ich mich in Neutralität.
Genau, das ist immer das Beste in solchen Momenten. Aber Respekt an Groß Kopeda, die ja auch wirklich, ich sag mal, grundsolide in diese Landesklasse-Saison gestartet sind. Das muss man ja wirklich so sagen.
Absolut, ja.
Kreis Oberliga, Martin. Deine ehemalige Liga, sage ich einfach mal, wo du jetzt auch ein paar Jahre gecoacht hast in vorderster Front. Ja, Blau-Weiß-Borau verliert sein Spiel gegen Blau-Weiß-Bad Kösen. Es ist für Borau am 6. Spieltag die erste Niederlage, also wirklich eine überragende Auftakt. Serie da gestartet, wenngleich natürlich jetzt Bad Kösen, glaube ich, das erste Team aus der Spitzengruppe war, was die Visitenkarte gegen Borau abgegeben hat. Ja, Bad Kösen, natürlich eine Mannschaft, die noch mit einigen ehemaligen Landesklasse-Spielern gespickt ist. Kreisoberliga, du letztes Jahr auch noch gegen Bad Kösen aktiv. Wie bewertest du generell beide Teams?
Ja, Borau macht's gut. Also mit jetzt, also ich habe sie, kann jetzt nur ein Spiel bewerten. Ich habe sie in Großgürschen gesehen mit einem relativ einfachen Fußball, ohne dass das jetzt böse gemeint ist, mit einem zielstrebigen und klaren Fußball, ja, mit glaube ich viel Offensivdynamik. Wenn da noch ein bisschen ein Tick mehr Zielstrebigkeit, so ein bisschen Schnörkel mal weglassen und vielleicht mal einen Haken weniger, dann vielleicht sogar noch ein bisschen effizienter vorne. Machen das wirklich sehr ordentlich. Hatten ja in Großgürschen zum Beispiel ein bisschen Spielglück, dass da ein Elfmeter auch verschossen wurde. Sonst wäre das vielleicht auch schon die erste Niederlage gewesen. Aber da wird sich in Borau jetzt auch niemand drüber beschweren. Ne? Es ist wirklich ein sehr, sehr solider Start in die Kreisoberliga und dass es für einen Kreisligisten erstmal schwer ist in der Kreisoberliga, das wissen wir beide. Von daher, ja, glaube ich, sieht das erstmal sehr, sehr solide aus in Borau. Bad Kösen wiederum ist aus meiner Sicht wirklich eine sehr, sehr abgezockte Truppe. Ich freue mich wirklich für Paul Riebe, dass es bei ihm anscheinend auch verletzungsfrei jetzt bisher alles läuft. War ja auch selbst zum Benefizspiel noch ein bisschen angeschlagen, wollte unbedingt spielen, hat dann eben eine Halbzeit gespielt. Wirklich ein richtig guter Junge, der, glaube ich, auch noch viel Potenzial hat, der da auch als Kapitän vorangeht. Also mit Bad Kösen, die, glaube ich, letztes Jahr so ein bisschen in der Hinrunde sich anpassen mussten an die Kreisoberliga, aber dann ja wirklich eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt haben. Also ich glaube, Bad Kösen ist auch so eine Mannschaft, die da oben mit anklopfen wird.
Ja, dann der nächste Aufsteiger. Zeitz wurde Mannschaft gegen Baumhausroda 6-0. Ja, Martin, ich glaube, da müssen wir langsam über einen Trainer reden in Baumhausroda, oder?
Nee, also das, ich kann dir sagen, dass gegen Zeitz eine Packung zu bekommen, ist keine Schande. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Da kann es auch schon mal zur Halbzeit 5-0 stehen in Zeitz. Ja, also ich glaube, da ist es sinnvoll, vor allem auf Zeitz einzugehen, die verlustpunktfrei bisher sind. 6 Spiele, 18 Punkte, 23-2 Tore. Das sind Statistiken, die wirklich für ein absolutes Spitzenteam sprechen. Haben viel Qualität, haben viel Dynamik, sind mittlerweile auch ein eingespieltes Team, haben mit Nils auch einen Coach, der das Ganze wirklich gut aufzieht, der einen Plan hat, der ein Konzept hat. Also auch da liebe Grüße nach Zeitz zu Nils. der, ja, dem ich das auch total gönne, dass sie da oben stehen, die da ja in dem einen Jahr so ein bisschen an sich selbst gescheitert sind, als Großgrimma dann aufgestiegen ist, die letztes Jahr mit Großgruppeda eine Mannschaft vor sich hatten, ja, die einfach nochmal stärker war. Aber ich glaube, dass Zeitz dieses Jahr eine Riesenchance hat, da den letzten Schritt zu gehen. Und ja, für euch kann ich nur sagen, lasst den Kopf nicht hängen. Es ist schwer, da reinzukommen. Zeitz ist definitiv nicht der Gradmesser. Da gilt es halt, Mund abputzen, weitermachen, ja, Phrasenschwein so ein bisschen füllen. Es wird noch genug Spiele geben, es wird auch diese Lernkurve geben, es wird die Erfahrung geben, die man dann erstmal machen muss. Und wenn ich das auch richtig sehe, ist es ja so, dass auch in der Kreisoberliga nur eine Mannschaft absteigt. Von daher, ja, weitermachen, positiv sein.
Ja, man muss ja also, um das Spiel vielleicht mal ganz kurz zu bewerten, man muss einfach wirklich einen Hut ziehen vor Zeitz. Zeitz hat wirklich so viele Waffen mittlerweile in der Mannschaft. Wir reden da von beiden Außen. Also sowohl die Flügelspieler als auch die Außenverteidiger haben einfach eine brutale Schnelligkeit. Man hat vorne mit Robin Kutschbauch und jetzt auch noch Stefan Tilke, also hat ja eigentlich schon Kutschbauch gereicht, aber jetzt ist noch ein Stefan Tilke mit dabei, der enorm abgezockt spielt, eine sehr, sehr gute Technik hat. Ja, dann kommen von der Bank ganz frische, junge, dynamische Spieler. Sie haben in der Vorbereitung dreimal die Woche trainiert, hat mir Nils erzählt. Also sie haben wirklich viel, viel investiert in dieser Saison, um so zu spielen. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem Spiel noch nicht mal unzufrieden. Das klingt vielleicht doof bei 0-6, aber wir haben das durchaus ordentlich gemacht. Schlagen uns dann auch ein bisschen selber mit eigenen Fehlern. Das 1-0 fällt nach einer abgerutschten Flanke von, das ist jetzt wirklich nicht despektierlich, aber das macht Ruben Nguyen vielleicht, das Ding passiert ihm vielleicht zweimal im Leben, dass dann die Flanke so abrutscht, dass der genau im Knick landet. Ein Eigentor war dabei. Genau, ein Eigentor war dabei. Es war nach einer Ecke ein Rebound dabei, den wir auch schlecht verteidigen einfach dann. Also es war durchaus vermeidbar, die Höhe der Niederlage. Wir haben es im Großen und Ganzen gar nicht so verkehrt gemacht, auch im Anlaufverhalten. Aber ja, am Ende hat sich die Qualität einfach von Zeitz dann auch durchgesetzt. Und das muss man dann so akzeptieren.
Aber es ist ja auch interessant und auch gut, in dem Moment einfach auch mal die Sichtweise des Trainers Ronny Bendorf zu hören. Denn natürlich ist das Ergebnis erstmal für Außenstehende eine klare Sache, aber wichtig ist ja für dich und auch für deine Mannschaft, dass ihr das einordnen könnt für euch, ja, was deine Vorgaben waren und wie ihr das am Ende umgesetzt habt. Klar, das Ergebnis ist erstmal schwarz auf weiß, aber zu so einer Entwicklung gehört ja auch dazu, welche Vorgaben man umsetzen kann und wo man dann vielleicht einfach noch lernt. Also von daher ist das auch mal interessant zu hören, wie du als Trainer das siehst.
Ja, Grün-Weiß-Langdorf landet eine Riesenüberraschung, eigentlich so ein bisschen die Überraschung des Spieltags, nämlich 1-1 gegen das Spitzenteam SG Nessa Teuchern. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich staune immer wieder über Grün-Weiß-Langdorf, über Haugis Truppe. Die einfach die Punkte sammeln, die einfach da auch gegen Spitzenteams immer wieder schaffen, diszipliniert zu spielen, gegen uns auch unwahrscheinlich diszipliniert, richtig gutes Spiel gemacht. Ja, also Hauki, an der Stelle nochmal Respekt für eure Arbeit, jetzt auch mit den vielen jungen Spielern, die ihr jetzt installiert habt. Ich denke, der richtige Weg für Grün-Weiß-Langdorf.
Ich glaube, brutaler Mannschaftsgeist. Also das ist, wenn es jetzt eine Mannschaft gibt, wo ich sage, die treten komplett als Einheit auf, dann fällt mir wirklich sofort Langdorf ein. Also ich habe ja nur meine persönliche Geschichte mit Langdorf. von daher durfte sich dann Hauge quasi immer freuen, gegen mich zu spielen. Dann wusste schon, dass er meist 1-0 gewinnt. Aber wirklich eine brutale, eingeschworene Truppe. Ich glaube, dass solche Leute wie Hauge da auch der Schlüssel dafür sind. Bei allem Respekt sind die Mittel ja da auch ein Stück weit begrenzt. Aber sie zeigen halt Jahr für Jahr, was halt mit Teamgeist, was mit Disziplin, was halt im Endeffekt auch mit Zusammenhalt möglich ist. Und da wird, glaube ich, richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Also da den größten Respekt nach Langdorf.
Ja, ein weiteres interessantes Spiel, SC Naumburg 2 gegen deine ehemalige Mannschaft, gegen Groß-Gürschen 1:1. Viel Lob kann man da wirklich von Naumburg mal übrig lassen, die nach einer wirklich sehr durchwachsenen letzten Saison, ich will auch schon sagen, mit einem etwas glücklichen Klassenerhalt sicherlich auch insgesamt gesehen, wirklich gelernt haben und die Mannschaft, man sieht, jetzt wirklich ready ist für Kreisoberliga, wieder sich stabilisiert. Sehr überraschend für mich, ein Dreierwechsel zur Halbzeit, das erlebt man auch selten. Also der Trainer.
Zeichen setzen.
Genau, Dietzel macht einen Dreierwechsel zur Halbzeit. Ja, Hannes Höth mit dem 0-1 und Max Krohal dann mit dem Ausgleich für Naumburg 2. Ja, Martin, natürlich reden wir mal kurz über Groß-Gürschen. Wie ist dein Blick jetzt auf Groß-Gürschen? Jetzt vielleicht auch ein bisschen mit ein bisschen Abstand. Ich sag mal so, du hattest ja sicherlich auch deine Gründe für die Trennung am Ende oder für die Entscheidung dann auch aufzuhören. Aktuell stehen sie auf Rang 7 mit 9 Punkten. Aus 6 Spielen haben sie 5 nicht verloren. Nur eine Niederlage und 6:4 Tore. Ich habe es schon letztens gesagt, wieder bekannte Offensivproblematik, sagen wir es einfach mal so. Sie haben die zweitwenigsten Tore geschossen vor Bormersroda letztendlich und kassieren allerdings wieder die zweitwenigsten. Ist ja, da noch ein bisschen Martin-Sichting drin?
Ja, die, vor allem die schlechten Eigenschaften von mir sind noch mit drin, das wenige Torschießen. ich freue mich immer, mir Groß-Gürschen anzuschauen. Also ich habe mir jetzt 3 Spiele die Saison schon angeschaut. Also das sind ja dann quasi 50% von 6 an. Ja, wobei, an sich sind es ja 7 Spiele, weil das Spiel in Nebra ist, glaube ich, noch nicht gewertet. Aber habe mir schon 3 Spiele angeschaut. Ich habe natürlich, also am Ende ist es, also ich bin jetzt nicht mehr Trainer, ich will nicht sagen, das ist noch meine Mannschaft, aber es ist letztlich die Mannschaft, die ich jahrelang betreuen durfte. Da hat sich jetzt nicht allzu viel geändert. Von daher habe ich da auch noch auch guten Kontakt zu der Mannschaft. Schaue gerne hin, schaue mir gerne die Spiele an. Wenn es zu Gesprächen kommt, dann bin ich gerne mit am Fachsimpeln, Fußball ja sowieso, immer wieder schön drüber zu sprechen und freue mich einfach für Groß-Gürschen, dass das so gut läuft. Ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt gut in die Saison startet, dass man da die Punkte holt und dass man den Abstand einfach zu unten dann hält, dass man wirklich eine ruhige Saison spielen kann. Von daher ist es so, dass ich da immer wieder gerne bin, dass ich absolut die Daumen drücke, dass ich hoffe, dass das positiv weitergeht und dass dann die Entwicklung der wirklich noch sehr jungen Mannschaft weiter positiv ist.
Ja, positiv auch. Der FC ZVK Nebra gewinnt sein Spiel 3:1 gegen Kretschau. Wieder Torschütze dabei, Lukas Poveleit, Paul Grieser auch schon sehr, sehr doll in Erscheinung getreten als Torschütze diese Saison. Felix Klingstein mit den Toren, von Kretschau leider keine Angabe zu den Torschützen, die machen das ja immer ohne Angabe. Ja, Nebra. Martin, hilf mir. Lukas Poveleit, ich habe ihn jetzt nochmal live gesehen gegen Kloster Hessler, habe mir das Spiel mal ein bisschen angeschaut, eine Halbzeit. Es fällt einfach auf, er ist wieder der Lukas Poveleit von vor ein paar Jahren, das muss man echt sagen, nach so einer kleinen Delle, finde ich, zumindest persönlich, die er so mal drin hatte, jetzt wieder voll im Saft. Ich würde mir den gerne mal in einem System angucken, SSC Weißenfels Verbandsliga. Würdest du sagen, du kannst den da reinstellen und der macht trotzdem seine 10 Hütten in so einem Team? Oder würdest du schon sagen, der Sprung ist schon ein bisschen gewaltig?
Ich sag mal, wenn er immer noch so gut angeschossen wird wie jetzt in der Kreisoberliga, dann würde es wahrscheinlich auch in Verbandsliga reichen. ich glaube, Pove, und das habe ich jetzt schon mehreren Leuten gesagt und dazu stehe ich auch, Also das hängt auch jetzt nicht damit zusammen, dass wir uns wirklich gut verstehen. Lukas Poveleit ist für mich der beste Spieler der, der Kreisoberliga. Und das war auch letztes Jahr schon, also zumindest, sage ich mal, jetzt auf der Stürmerposition. Ist natürlich jetzt schwierig zu vergleichen mit einem Mittelfeldspieler oder mit einem Abwehrspieler, aber als Stürmer, sage ich, ist er der Beste, weil aus meiner Sicht der Kompletteste. Wie du schon sagst, er hat eine gute Dynamik, er hat, glaube ich, auch richtig gut an seiner Fitness gearbeitet, ist groß, kann die Bälle behaupten, hat einen guten Touch, hat einen guten Riecher, kann sich durchsetzen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel Gutes sage, weil am Ende hört es noch und kriegt Höhenflüge, das können wir uns nicht leisten. Von daher, ja, manchmal verstolpert er auch einfach einen Ball im Mittelfeld. Das gehört halt auch dazu, deswegen spielt er Kreisoberliga. Aber nee, Spaß beiseite. Pove kann aus meiner Sicht definitiv weiter oben spielen. Ob's mal dazu kommt, ich glaube, das liegt vor allem an ihm. Die Anlagen hat er und dann muss er sehen, was er daraus machen möchte.
Generell so, Kretschau jetzt auch mal vielleicht, die ja aktuell nach 6 Spielen noch mit 0 Punkten dastehen. Kretschau ist eigentlich ein Team, muss ich sagen, gar nicht. Die habe ich gar nicht so da unten erwartet. Ist jetzt für mich auch kein absolutes Spitzenteam, aber so im Mittelfeld Kretschau, wie die letzten Jahre so, durchaus erwartbar. Denkst du, dass die noch eine Serie starten wie letztes Jahr? Weil da hatten sie ja, glaube ich, auch am Anfang so eine kleine Delle drin und dann ging sie mal mit einer Serie richtig durch die Decke.
Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen ein Spiegelbild von der letzten Saison. Da war es jetzt nicht so, dass sie 0 Punkte hatten. Da hatten sie am zweiten Spieltag direkt mal 1 Punkt, weil wir dann 0-0 gespielt haben. Aber da war es, glaube ich, ähnlich bei Kretschau, dass sie in der ersten Saisonhälfte ja, arg zu kämpfen hatten und sind dann aus der Winterpause rausgekommen mit einer Serie, haben dann wirklich viele Punkte geholt und haben sich dann dadurch zu Recht auch gerettet, quasi den Klassenerhalt geschafft. Von daher, ich denke schon, dass Kretschau eine gute Qualität hat. Mich wundert es ehrlich auch, gerade wenn ich mir jetzt auch das Torverhältnis anschaue, finde ich schon ein Stück weit bedenklich. Also mit 10-27, also 27 Gegentore in 6 Spielen, wäre mir nie passiert. Nee, Spaß. Das ist aus meiner Sicht zu viel. Schießen aber halt auch 10. Denke, in Kretschau wird darüber gesprochen. Die werden auch sicherlich das analysieren. Da ist er mit, also klar, haben einen Trainer, Christian Geppert, dann aber auch noch jemanden mit dabei, der vielleicht auch so von extern nochmal ein bisschen Input mit reinbringen kann. Mich wundert es auch, dass sie jetzt da stehen, wo sie gerade stehen, aber ich glaube, dass Kretschau auch noch ihre Spiele gewinnen wird.
Ja, dann gucken wir noch ein bisschen nach Spora. Die haben nämlich 0-0 in Herrn Gorsuchet gespielt. Matthias Gast, ja nun Trainer bei Gera, hat sich da in der Thüringen-Liga verabschiedet aus Spora. Jetzt Toni Bär, ein sehr, sehr ambitionierter Trainer auch. Ich habe ihn schon persönlich erlebt an der Seitenlinie. Also ja, sehr, 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 sehr dominant, sag ich mal. Spora, Zweiter aktuell. Also spielen die wirklich sehr, sehr ordentlich die Saison. Haben natürlich aber auch Qualität im Kader, die natürlich nicht von Hand zu weisen ist. Wir müssen wieder über beide Dörferbrüder sprechen, die natürlich da schon auch den Unterschied ausmachen können, oder?
Ja, also jetzt habe ich ja Jakob ein bisschen besser kennenlernen dürfen durch das Benefizspiel. Der wirklich ein richtig guter Kicker mit einer guten Präsenz, also wirklich körperlich auch gut da. Ich glaube, er kann noch ein bisschen, technisch hat er noch so einen Tick, wo er besser werden kann, hat aber, also lebt halt sehr von seiner Physis. Und ja, ich glaube, der zieht da mit seinem Bruder Spore auch wirklich voran. Jetzt frage ich dich, ich habe vor dem Spieltag habe ich Thomas Kitzing von Herrn Gosserstedt geschrieben, so absolutes Spitzenspiel in Herrn Gosserstedt. Ja. Gehst du da mit oder denkst du, das ist nur eine Momentaufnahme?
Ja, also Herrn Gosselstedt muss man natürlich gucken, wie nachhaltig das jetzt ist. Ne? Haben ja wirklich sehr, sehr gut gestartet. Jetzt haben sie so ein bisschen, ja, Punkt gegen Spürer, absolut vertretbar, super Ergebnis auch für Herrn Gosselstedt. Haben natürlich auch eine junge, also haben auch verjüngt Herrn Gosselstedt. Ich denke schon, dass beide Mannschaften sich am Ende der Saison sicherlich im oberen Drittel auf jeden Fall wiederfinden. Wenn gleich man durch das auch in mehreren Mannschaften denkt, ja. Also ich, Nessa Teuchern ist für mich eigentlich eher am Unterperformen aktuell mit 10 Punkten aus den ersten 6 Spielen. Hätte ich wirklich gedacht, dass die Zeitz am ehesten auf die Pelle rücken können. Ja. Aber das macht ja irgendwo Fußball aus. Ich möchte mich natürlich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich muss eine ganz kleine Trommel nehmen aktuell.
Ja, du das, hier spricht ja jetzt gerade nicht der Trainer, sondern der Fußball-Experte.
Von daher. Richtig, genau. Also ich sehe beide Mannschaften, sowohl Spucher als auch Herrn Gosselstedt, durchaus im oberen Drittel. Und ich denke auch, wenn man jetzt wirklich als reiner, ich Anführungsstrichen, Experte spricht, wird sich die Schere zwischen Teams im oberen Drittel und unteren Drittel natürlich jetzt doch immer weiter öffnen.
Ja,
gucken wir noch nach Weißenfels zum SC3. Die haben nämlich 1-1 gegen Kloster Hessler gespielt. Spätes Tor von Nelinho Tiete. Wichtiger Punkt für Weißenfels. Ich glaube, in Kloster Hessler wird man nicht so zufrieden sein mit der Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass man dort sich doch ein bisschen mehr erhofft hat nach einer wirklich tollen Auftaktsaison. Ich habe immer gesagt, die zweite Saison ist immer das Schwerste. Dazu stehe ich auch nach wie vor. Ich glaube, dass Kloster Hessler ja das so, dem so ein bisschen Tribut zollt. Ich glaube, die Mannschaften können sich jetzt mittlerweile auch ganz gut auf sie einstellen. Aber trotzdem eine sehr, sehr talentierte Mannschaft. Das darf man nicht vergessen. Und Kloster Hessler, größten Respekt für die Nachwuchsarbeit dort. Das ist schon wirklich außergewöhnlich, was dort an Arbeit geleistet wird.
Ja, absolut. Also mich überrascht es auch so ein bisschen, Kloster Hessler, also vor allem in Kloster Hessler, sehr, sehr schwierige Spiele, wissen halt da ganz genau, wie sie zu spielen haben, wie sie spielen wollen. Glaube aber, dass sie sogar jetzt zu Hause auch ein paar Punkte schon haben liegen lassen, sogar relativ viele Punkte haben liegen lassen. Das hatte mich so ein bisschen überrascht, haben natürlich, also auch da auch wieder ein Bruderpaar mit Melvin und Joel Knorr. Vor allem Melvin, der ja offensiv eine absolute Waffe ist. Also der kann rechts wie links, der hat gutes Tempo. Auch da, wenn wir vorhin bei Lukas Poveleit waren, ich glaube, einen Melvin Knorr mal ein, zwei Ligen höher zu sehen, wäre auch mal ganz interessant. Denke, die Anlagen dazu hat er absolut. Wäre halt wirklich mal schön, das zu testen. Er ist halt sehr heimatverbunden, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, was ja auch völlig legitim und völlig richtig ist, wenn man da seine Heimat und seinen Heimatverein unterstützen kann. Finde es jetzt interessant, nach 6 Spielen 5 Punkte, glaube ich auch, dass man in Kloster Hessler vielleicht sich mehr erhofft hat. SSC 3 mit 6 Spielen 5 Punkten, ich glaube, das ist okay, hatten letzte Woche in Groß-Gürschen spät den 2-1 Siegtreffer für Groß-Gürschen hinnehmen müssen, haben da aber auch kein schlechtes Spiel gemacht. Von daher, ja, interessant, auch was dann gerade noch so in der bis dato unteren Tabellenregion gerade so passiert.
Ja, aus Zeitgründen werden wir heute die beiden Kreisligen nur mal ein bisschen oberflächlicher bewerten. Gucken einfach mal auf die Tabelle. Dort tut sich in Kreisliga 1 die SG Reichertswerden-Markwerm auf, Mertendorf als Verfolger, Kloster Hessler 2, die natürlich aber auch, ich habe gesehen, zum Beispiel vor einer Woche hat Melvin und Joel haben dann beide Spiele gemacht, also sowohl am Freitagabend das Spiel gegen Nepra als auch dann gegen Nepra 2 gespielt. Schon ein krasses Pensum für die beiden Jungs. Ja, wie siehst du das? Kreisliga 1, kennst du ein paar Vereine durchaus, auch Bipra Saubach aus Kreis-Oberliga-Zeiten mit Groß-Gürschen, Reichertswerden-Markwerm hast du sicherlich auch schon die ein oder andere Berührung mal vielleicht gehabt. Wen siehst du dort als Favorit?
Kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich muss sagen, da beschäftige ich mich zu wenig damit. Natürlich Reichswerben, Markwerben. Ja, hatten wir in unserer Aufstiegssaison mit in der Staffel, genauso wie auch Mertendorf. Also da habe ich noch so ein paar Erinnerungen. Ich glaube, dass die zu Recht dann vielleicht auch da oben stehen. Jetzt einfach nur aus den Erinnerungen, die ich von vor 3 Jahren, glaube ich, war das, noch habe. Bad Bibra ist, glaube ich, schwierig, auch mit den Abgängen, Leo Apolle weg. Ich glaube, Erik Müller auch weg.
Ja.
Genau. Das muss man erstmal kompensieren. Ich glaube, da gilt es vor allem erstmal Ruhe reinzubringen, aber viel mehr kann ich da zu Favoritenrollen leider nicht sagen.
In Kreisliga 2 kristallisiert sich auch ein bisschen was raus. Motor Zeitz ist da aktuell Tabellenführer aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Großgrimma 2, die allerdings wirklich eine sehr, sehr überraschend starke Saison spielen, muss man wirklich sagen. Chapeau. Treue sich natürlich auch wieder mit im Rennen. Profen auch wieder im oberen Drittel. Ja, Großkirchen 2 aktuell mit einem Punkt nach 5 Spielen. Ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, Potenzial nach oben. Ist ja auch eine recht junge Mannschaft, viel aus dem Nachwuchs gespeist. Ja, welchen Blick hast du da in die Kreisliga 2? Wahrscheinlich noch ein bisschen eher als in die 1, ne?
Ja, da habe ich ein bisschen mehr. Das stimmt. Man muss erstmal sagen, dass Bonnets aufgrund des Mitwirkens von Maximilian Ohr direkt mal ihre Punktausbeute verdoppelt haben. Max spielt mit und direkt wird der zweite Punkt geholt. Also da kann man von Qualität sprechen. Großgürschen, ja, ist eine junge Mannschaft, also ist ja grundsätzlich eine junge Mannschaft, hat ein paar erfahrene Spieler mit dabei, auch da durch Arbeit etc. immer mal so ein bisschen verhindert und neue Aufstellungen, die sie da probieren müssen. Glaube ich aber trotzdem, dass da mehr drin ist, ist ein sehr unglücklicher Start jetzt in die Saison. Denke aber trotzdem, ja, dass das am Ende noch besser werden wird. Man hat jetzt, habe ich natürlich noch den Blick so ein bisschen Richtung Lützenmeuchen, die ja letztes Jahr auch noch Kreisoberliga gespielt haben, dann ja freiwillig runtergegangen sind in die Kreisliga. Denke auch dabei sind, sich neu zu formieren, auch auf der Suche sind nach Kontinuität, auch nach ein Stück weit Sicherheit. Da ist es dann okay, erstmal so ein paar Punkte nach unten zu haben, wobei halt nach 7 Spielen 4 Punkte ist dann ja tatsächlich auch zu wenig, würde ich sagen, auch für die Ansprüche. Oben ist es sehr interessant, also Motor Zeitz, die ja die letzten Jahre schon immer mit oben angeklopft haben. Ich glaube, Großkrimmer, die zehren auch von einer guten Jugend, die mit rausgekommen ist. Und Nessa Teuchern, ja, machen eine gute Arbeit mit der Kombo in der ersten, auch in der zweiten. Treusig, direkt mit dran, Profen. Ja, das sind alles Teams, die, glaube ich, auch Ambitionen haben, die junge Mannschaften haben, die sich entwickeln wollen. Und da bin ich gespannt, wie das am Ende ausgeht.
Also die Story jetzt mit Max Oha finde ich ja wirklich extrem spannend. Ich habe schon gehört, dass er dort spielt, ab und zu mal, wenn es die Zeit erlaubt. Was darf er für eine Position dort spielen? Was begleitet er dort für eine Position?
Wasserträger? Nein. Also meines Wissens ist er da meist in der Verteidigung. Ich glaube, Viererkette ist da nicht so der große Begriff. Ich glaube, dass er dann eher so der zentrale defensive Verteidiger ist, also alias Libero. Er kann aber auch vorne spielen, aber da ist ja sein bester Kumpel Toni Kronawitz ja gesetzt. Von daher, glaube ich, ist Max dann eher der defensive Vorlagengeber und Krone dann der Vollender. Aber ohne, dass ich da jetzt den anderen zu nahe treten möchte, natürlich sind die als Mannschaft aufgestiegen, nur habe ich den persönlichen Bezug zu Max. Deswegen, liebe Bonnetzer, seht es mir nach, dass ich jetzt gerade nur von Max sprechen kann.
Aber ich habe mal gehört, in Bonnets sind die Feiern legendär. Ich glaube, das dürfte auch vielleicht ein Grund sein, warum Max dort vielleicht Spaß hat, oder?
Ja, dann ja, also wo gute Partys sind, ich glaube, da ist Max auch nicht weit. Von daher ist das gut.
Ja. Ja, Martin, machen wir eine Schleife, einen Haken dran an die Spieltagsanalyse heute und wollen wir noch ein paar Minuten nutzen, um über dich persönlich und über den SSC Weißenfels zu sprechen. Also erstmal bin ich ja ungemein stolz, muss ich wirklich sagen, mal an der Stelle auch, dass du dort jetzt Co-Trainer bist, dass das alles auch ein bisschen durch FUBU entstanden ist, dieser Kontakt, dieser Erstkontakt damals zum Stammtisch mit Mike Zimmermann, dass du das dann vor allem auch noch erwähnt hast in der Pressekonferenz, war dann ja nochmal ein richtiger Ritterschlag. Erzähl mal, bist du angekommen? Fühlst du dich gut in der neuen Aufgabe? Ich glaube, weil ich das eine Foto gesehen habe, was du da online gestellt hast im Social Media gegen HFC, wo da im Hintergrund die ganzen HFC-Fans stehen und Weißenfels-Fans stehen. Und also ganz ehrlich, da hatte ich kurz Gänsehaut, weil ich mich da so ein bisschen in dich reinversetzt habe, wie es mir gehen würde, wenn ich dort stehen würde und so eine tolle Aufgabe begleiten könnte. Beschreib mal so deine ersten Wochen, deine ersten Gefühle so als Co-Trainer beim SSC Weißenfels.
Ja, also jetzt hast du viele Fragen gestellt, aber also vor allem erstmal, und das mache ich sehr, sehr gerne auch hier öffentlich, bin ich sehr, sehr dankbar auch für deine Unterstützung. Ich glaube auch, dass das Format FUBU mir da auch so ein Stück weit, ja, ich sag mal, also was heißt Türen geöffnet hat, aber zumindest natürlich auch ein Stück weit den Bekanntheitsgrad mit vergrößert hat und bin da auch für deine Unterstützung und dein Vertrauen in mich auch sehr, sehr dankbar. Also vielen, vielen Dank dafür. Und beim SSC ist es eine Riesenaufgabe, es ist aber auch eine Riesenehre, muss ich sagen. Also wir sprechen hier davon, von einem der beiden absoluten Top-Clubs im Burgenlandkreis. Jetzt sage ich natürlich von der Nummer 1 im Burgenlandkreis, kommen bestimmt böse Blicke von Zurbau, aber davon bin ich tatsächlich überzeugt, einfach aufgrund des Umfeldes. Ich fühle mich total wohl. Es waren herausfordernde ersten Wochen. Das heißt nicht, dass es schlechte waren, sondern im Gegensatz, es waren sehr, sehr gute erste Wochen. Man muss natürlich bedenken, 10 neue Spieler, dann insgesamt die Mannschaft, die sich finden muss, die auch ein neues Trainerteam vor sich hat, mit Max das Ganze so richtig einzugrooven. Das sind natürlich unheimlich viel Input, unheimlich viele neue Eindrücke, unheimlich viele Gespräche, auch die Menschen kennenzulernen, nicht nur die Mannschaft, auch das Umfeld. Natürlich ist die Erwartungshaltung beim SSC Weißenfels, ich glaube, sie kann größer nicht sein von außen. Aber auch all das macht es reizvoll und auch all das sind halt natürlich Herausforderungen, denen ich mich gerne stelle. Auch wenn, ja, bekanntlicherweise der Plan eigentlich war, mal ein bisschen Pause zu machen, ist das für mich trotzdem ein Schritt, wo ich unfassbar dankbar für bin. Wir haben es schon vorhin, als wir die Verbandsliga analysiert haben, habe ich ja schon gesagt, wir hatten jetzt ein Topspiel nach dem anderen, nach Magdeburg zu fahren, gegen Halle Amdorf zu spielen, jetzt in Merseburg vor 500 Zuschauern, das Highlightspiel gegen HFC, wo, glaube ich, irgendwie 1.500 Zuschauer oder so waren, mit wirklich guter Stimmung, Woche für Woche die Arbeit mit den Jungs, wo es am Ende aber einfach junge Männer sind, die kicken wollen, die lernen wollen, die besser werden wollen, die Erfolg haben wollen. Und das macht halt unheimlich Spaß. Und ich bin tatsächlich sehr stolz drauf, da als Teil des SSC Weißenfels einen Beitrag leisten zu können.
Ja, jetzt hast du natürlich den Unterschied zwischen Kreisoberliga und Verbandsliga so ein bisschen erlebt. Wo würdest du sagen, sind die jetzt mal fernab von Taktik und der ganzen Sache, wo sind die größten Unterschiede? Würdest du sagen, dass dann zum Beispiel jetzt im Training dann wirklich wahrscheinlich dann jede Woche auch die Absagen relativ gering sind oder dass das alles schon ein bisschen professioneller aufgezogen ist? Wo würdest du jetzt so die größten Unterschiede sehen?
Also ich glaube, statistisch kann man das auch beweisen, dass dann einfach die Teilnehmerzahl bei einem Training größer ist. Das ist so und das ist jetzt aber auch überhaupt keine negative Sache jetzt irgendwie Großkirchen gegenüber, weil das völlig verständlich ist. Anderes Niveau, da sind dann vielleicht auch andere Sachen noch ein bisschen mehr im Fokus, was ja auch völlig okay ist. Der Kader ist halt nicht so groß. Ich meine, wir haben jetzt einen Kader von 25 Leuten, dass dann auch mehr Leute zum Training kommen. Man kann aber das auch ein Stück weit besser planen. Wir machen uns direkt einen, also gerade auch in der Abstimmung mit Max ist das natürlich, wenn man da zu zweit als Trainerteam das Ganze macht, ist das auch nochmal was anderes. Ich habe es ja viele Jahre de facto allein das Training gemacht. Dann hat man halt im Training und in den Spielen einfach auch eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Körperlichkeit. Man merkt das auch, dass es körperlicher ist, aber nicht unsportlicher, sage ich mal. Also dass viel im Oberkörperbereich gearbeitet wird, dass aber halt alle Spieler das halt wissen, dass es so ist und dann nicht relativ schnell fallen und eine Foul fordern. Ja, ich glaube, das sind so markante Sachen, die mir aufgefallen sind.
Ja, jetzt ist dein Trainerkollege ja auch Podcaster. Das habe ich erst vor kurzem mal erfahren, beziehungsweise nochmal mir auch angehört und angeschaut. Max Oha nennt sich 442. Mach mal an der Stelle auch mal ein bisschen Werbung für Max vielleicht und sein Format.
Sehr gerne.
Wie ist die Zusammenarbeit so mit Max? Seid ihr beides junge Männer? Max so noch ein bisschen jünger wie du. Ergänzt euch da augenscheinlich auch sehr, sehr gut. Ich habe da auch immer einen Blick drauf, so wenn mal so Mitschnitte sind oder speziell im Pokalspiel habe ich auch mal viel so Richtung Trainerbank geguckt, wie ihr euch das so aufteilt. Ihr habt, denke ich mal, ein klares Rollenverständnis. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, wie würdest du die Zusammenarbeit mit Max beschreiben?
Also grundsätzlich ja, hervorragend gut. Es ist erstaunlich, das haben wir beide festgestellt, es ist erstaunlich, wie ähnlich wir uns sind. Also vom Humor, von der Denkweise, teilweise sogar von den Sprüchen, wie wir dann auch Situationen sehen, hilft natürlich, ohne dass wir uns gegenseitig permanent zunicken. Also da wird schon kritisch unterfragt, da werden auch mal andere Ansichten auch wirklich gut besprochen und dann wird halt das ja für uns die beste Lösung gefunden. Die Rollenverteilung ist recht klar. Also Max ist derjenige, der am Ende quasi das Gesicht nach außen ist, der quasi der Haupttrainer ist und da dann natürlich auch im Spiel die Anweisungen laut an die Mannschaft gibt, wobei ja, ich da ab und an trotzdem noch die Kommandos mitgebe, was aber auch für beide völlig okay ist. Die Trainingsplanung machen wir gemeinsam. Am Ende sind wir eigenständige Trainer. Wir sind beide jahrelang einzeln Cheftrainer gewesen. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, dass wir dann die Mannschaft auch ja mal selbstständig trainieren können oder auch die Trainingsgruppen entsprechend so übernehmen können. Von daher, ja, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Austausch. Es ist, finde ich, also für mich auf einem wahnsinnig interessanten Niveau, auch in der Detailtiefe, worüber wir sprechen können. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Und am Ende geht es uns vor allem um den Erfolg und um die Mannschaft. Also da ist es, ja, am Ende egal, wer da jetzt irgendwie was reinruft und wer was sagt. Wir wissen, was wir wollen. Wir sprechen da die gleiche Sprache. Ich glaube, das wissen die Spieler auch. Und das ist uns halt unheimlich wichtig, dass wir einfach dafür da sind, die Jungs weiterzuentwickeln, den Jungs zu helfen und den Erfolg voranzutreiben. Und das ist nicht mehr und nicht weniger, ist unser Anspruch.
Ja, wie ist es jetzt so ein bisschen in deinem Umfeld? Generell ist es ja so, dass ich denke mal, die auch viele gratuliert haben zu dem Trainer oder zu dem Co-Trainer-Posten auf dem Niveau. Ich meine, man darf nicht vergessen, du bist ein ehemaliger Kreisoberliga-Trainer, ohne das jetzt ja, abzuwerten. Auf keines Fall, ich bin ja auch einer. das ist natürlich auch ein enormer Schritt. Allerdings hast du natürlich auch durch deine B-Lizenz natürlich auch dementsprechend da auch einen guten Background, sage ich einfach mal, auch schon mitgebracht jetzt. Ermutige mal vielleicht junge Trainer zu sagen, Mensch, traut euch sowas vielleicht auch mal zu und macht vielleicht auch mal eine Lizenz, macht auch vielleicht mal eine B-Lizenz, es hilft euch, um sie vielleicht auch da weiterzuentwickeln und vielleicht auch mal so eine tolle Aufgabe übernehmen zu können.
Ja, vor allem denkt groß. Also denkt nicht in dem Muster, okay, ich bin jetzt irgendwie in Anführungsstrichen nur Kreisliga- oder Kreisoberliga-Trainer. Also ja, auch als Kreisoberliga-Trainer kann man selber für sich den Anspruch haben, dass man die gleiche Arbeit leistet wie ein Verbandsliga-Trainer. Und jetzt kann ich sagen, dass sich zum Beispiel meine Arbeit gar nicht so groß geändert hat. Also ich hatte selbst schon bei Groß-Gürschen teilweise Videoanalysen gemacht, die Spiele aufgenommen. Natürlich habe ich jetzt den Vorteil, dass bei uns jemand beim SSC die Spiele aufnimmt, die man sich dann auch bei YouTube anschauen kann, dass ich das nicht mehr selber machen muss, aber denkt halt schon groß und versucht wirklich auch schon das Niveau, was ihr erreichen wollt, in eure Mannschaft mit reinzubringen. Natürlich kann das nicht immer alles klappen, aber der Anspruch an euch selber sollte sein, dass ihr das Bestmögliche aus euren Träumen, aus euren Wünschen und im Endeffekt auch aus euren Ansprüchen holt und das halt bestmöglich auf eure Mannschaft adaptiert. Jetzt kann das sein, dass das vielleicht von manchen als überfordernd angesehen wird. Und ja, das kann passieren. Ich sage aber, dass ich lieber ein bisschen mehr fordere und vielleicht auch mal überfordere, als dass man halt gar nicht vorankommt oder als dass man ja immer wieder auf der gleichen Stelle tritt. Und dazu kann ich nur ermutigen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, mein persönlicher Weg, da gibt es gar keinen Königsweg. Vielleicht hatte ich jetzt auch einfach ein Stück weit Glück, dass ich Mike ins Auge gefallen bin und wir uns auch gut verstehen und er da vielleicht was in mir sieht, was vielleicht andere nicht sehen. Aber am Ende war es immer so, dass ich an mich und an meine Vision, an meine Fähigkeiten auch geglaubt habe. Deswegen auch die B-Lizenz, die ja auch dafür da ist, halt einfach Verbandsliga oder halt eben auch mal Oberliga zu coachen. Und da kann ich nur alle ermutigen, macht das. Ist also so eine Lizenzausbildung, die macht euch definitiv nicht dümmer. Die bringt euch neue Kontakte, die bringt euch neue Sichtweisen, die bringt euch auch ein Stück weit ja so ein Leitbild vom DFB. Auch wenn das nicht immer euer eigenes sein muss, aber ihr kennt es und ihr kennt vor allem dann neue Leute, mit denen ihr euch austauschen könnt. Also selbst aus der C-Lizenz, genauso wie auch aus der B-Lizenz-Ausbildung, habe ich immer noch reichlich Kontakte, mit denen ich mich extrem gerne austausche.
Ja, Martin, das waren natürlich herrliche Worte nochmal an alle Trainer draußen, die vielleicht gerade Richtung Kreisliga, Kreisoberliga unterwegs sind. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel mitnehmen. Ich bin da ähnlich gestrickt wie du, bin da auch jemand, der selber sich auch weiterentwickeln möchte und da deswegen auch sehr detailverliebt ist in manchen Dingen. Ja, Martin, ich würde sagen, das war jetzt ein herrliches Schlusswort. Vielleicht hast du noch ein, zwei Sätze, die du gerne noch loswerden möchtest. Dann möchte ich dir die Gelegenheit natürlich jetzt noch geben. Schieß einfach los, wenn du noch was hast. Ansonsten gehen wir dem Ende entgegen, unseren netten Plausch hier. Auch wenn ich noch mit dir stundenlang erzählen könnte hier.
Ja, also gar nicht viel. Ich möchte mich einfach bedanken. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich muss sagen, das alte Format hat mir schon gefallen, das neue Format finde ich jetzt sogar noch besser. Vielen Dank, dass ich auch so zeitig wieder mit dabei sein durfte. Auch nochmal ein Riesenkompliment an Markus und an Ronny, die ja die ersten beiden Folgen mit dir bestreiten durften. Also habe ich mir sehr, sehr gerne angehört. Macht mega Spaß. Es ist immer wieder toll, über Fußball zu sprechen. Gerade hier, wenn es so regional ist, auch im Burgenlandkreis, wo dann alle so ein bisschen auch näher zusammenrücken. Also ja, Leute, ich kann nur sagen, die es hören, bleibt dabei. Die Leute, die ihr kennt, die es vielleicht noch nicht hören, holt die mit rein. Und Ronny, dir kann ich nur sagen, mach weiter so, ist eine super coole Sache. Und ich werde dich nach wie vor natürlich von Herzen unterstützen.
Vielen, vielen lieben Dank, Martin. Und dir natürlich auch alles Gute erstmal für die nächsten Wochen. Für die nächsten harten Spiele in der Verbandsliga und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass wir uns hier nicht das letzte Mal gehört haben. Ich bin auch immer sehr, sehr dankbar über den Austausch und vor allem, wie du es vorhin schon gesagt hast, ist alles sehr, sehr vertrauensvoll und sehr wertschätzend und ich glaube, das ist eine gute Basis und das sollte FUBU und generell auch die ganze Sache hier, die ich ja auch nur ehrenamtlich mache, irgendwo ein bisschen ausmachen und ich hoffe, dass sich noch ganz, ganz, ganz viele hier finden oder beim eventuellen nächsten Benefizspiel finden und das ähnlich machen wie wir hier, weil ich glaube, da entstehen nicht nur Verbindungen, sondern ein Stück weit auch Freundschaften und da bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar für.
Gut, dem ist nichts hinzuzufügen.
Genau, dann beenden wir das an der Stelle. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt auch schon die ganze Zeit zugehört haben, die sich es anhören. Und seid gespannt, nächste Woche geht es natürlich weiter. Wir werden wieder einen Gast da haben und denke, da könnt ihr euch auch sehr, sehr drauf freuen. In diesem Sinne, macht's alle gut.